Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker und
Jan-Martin Viada. Sag mal, Patrick, sagt dir der Name Nicole Bovin etwas?
Das ist doch diese Archäologin.
Genau, diese Archäologin, die vergangenen Herbst als Direktorin am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena entlassen wurde. Die Max-Planck-Gesellschaft warf ihr vor, Mitarbeiter und Studierende gemobbt zu haben. Außerdem soll sie sich das Forschungsprojekt einer Kollegin angeeignet haben.
Ja, stimmt, dazu gab es doch gerichtliche Auseinandersetzungen zwischen der Max-Planck-Gesellschaft und ihr. Und sie hat alle Vorwürfe bestritten.
Ja, aber noch spannender waren die offenen Briefe, die seitdem geschrieben worden sind. Zuerst drückten 145 Wissenschaftlerinnen aus aller Welt ihre Sorge aus angesichts, ich zitiere, der weithin bekannt gewordenen Entlassungen, Degradierungen und Konflikte im Zusammenhang mit Direktorinnen von Max-Planck-Instituten. Man beachte den Plural, Direktorinnen. Ohne Bezug zum konkreten Fall und zur MPG stellten die Unterzeichnerinnen anschließend fest, dass Frauen in Leitungspositionen kritischer beurteilt würden als Männer und dass Vorwürfe von Fehlverhalten gegenüber weiblichen Führungskräften viel häufiger gemacht würden als gegenüber ihren männlichen Kollegen.
Ich erinnere mich, da haben doch die Doktoranden auch noch einen offenen Brief verfasst, oder?
Ja, das Max-Planck-Doktorandennetzwerk Max-Planck-PhD-Net. Seine Stellungnahme trug die Überschrift »Beurteilt die akademische Welt das Verhalten weiblicher Führungskräfte strenger?« Die Max-Planck-Gesellschaft antwortete, sie behandle Frauen und Männer nicht unterschiedlich. Darüber hinaus sei sie natürlich bestrebt, ihre Direktorinnen und Direktoren vor ungerechtfertigten Anschuldigungen zu schützen. Genauso müsse es aber auch ein Anliegen sein, den wissenschaftlichen Nachwuchs vor Missbrauch durch die Leitung zu schützen. Womit wir beim Thema des dritten offenen Briefs wären, dem von Nicole Bovin selbst. Sie hat ihn neulich an Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger geschrieben und eine schärfere Kontrolle der Max-Planck-Gesellschaft gefordert, weil sie am eigenen Leib schwere Verfahrensfehler beim Umgang mit den Vorwürfen gegen sie erlebt habe. Bovin wörtlich, es scheint keine wirksame Aufsicht über die Verfahren der Gesellschaft oder die Einhaltung der Vorschriften zu geben.
Ja, wer ist hier Opfer, wer ist hier Täterin? Ziemlich verwirrend das Ganze.
Aber auch gar nicht so untypisch. Fest steht jedenfalls, dass in den vergangenen Jahren häufiger Frauen in der Wissenschaft ihre Spitzenjobs vorzeitig räumen müssten, weil ihnen schlechte Führung vorgeworfen wurde oder weil sie aus anderen Gründen enorm unter Druck standen. Aber warum ist das eigentlich so?
Das haben sich unsere beiden Gästinnen heute auch gefragt und zusammen ein Thesenpapier verfasst. Gender Bias bei Führungspositionen im Wissenschaftssystem steht darüber, gefolgt von der Frage, warum scheiden zu viele Frauen vorzeitig aus Führungspositionen an Wissenschaftseinrichtungen aus. Die Autorinnen Ulrike Beisiegel und Norbert Sack. Guten Tag zusammen.
Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Frau Beisiegel, Sie sind Biochemikerin. Sie haben viele Jahre lang selbst Spitzenpositionen in der deutschen Wissenschaft bekleidet, unter anderem als Ombudsfrau der Deutschen Forschungsgemeinschaft, als Senatorin der Leibniz-Gemeinschaft, als Vorsitzende der Wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrats und von 2011 bis 2019 waren Sie Präsidentin der Universität Göttingen.
Und weiter geht's mit Herrn Sack. Herr Sack, Sie sind promovierter Physiker. Sie waren 16 Jahre lang Consultant und Senior Partner bei der Personalberatungsfirma Egon Zehnder, außerdem dessen internationaler Leiter des akademischen Bereichs. Dann Dean of Executive Education an der European School for Management and Technology in Berlin und seit 2019 selbstständiger Personalberater und Inhaber der Firma Leadership Advisors for Academia. Mit anderen Worten, Headhunter, ist das richtig?
Das ist korrekt.
Frau Beisiegel, als Sie ziemlich neu im Amt waren, mussten Sie das Scheitern der Universität Göttingen bei der Exzellenzstrategie verkünden. Als Sie Ihre Uni 2018 erneut unbefriedigend abschnitt, gab es erste Rücktrittsforderungen. Im Juli 2019 haben Sie dann Ihren vorzeitigen Rücktritt zum Herbst verkündet und Sie erklärten, dass auch die aktuellen Diskussionen in der Universität zu Ihrer Amtsführung, zu Ihrer Rücktrittsentscheidung beigetragen hätten. Das Thesenpapier, das Sie jetzt mit Herrn Sack verfasst haben, ist das auch so eine Art Bewältigung eigener biografischer Erfahrungen?
Selbstverständlich geht in eine solche Frage die Erfahrung als Frau in einer Führungsposition ein. Und ich habe aber das vielleicht, um das auch richtig zu stellen, immer für mich schon beschlossen gehabt, dass wenn die Exzellenzinitiative nicht erfolgreich sein wird, dass es ein Grund ist, die Bühne freizumachen für einen neuen Präsidenten, und zwar mit der Suchzeit, wenn man das so sagen will, von einem Jahr. Also es war eine aktive Entscheidung, die sicher auch damit zu tun hat, dass Frauen in der Führung anders gesehen werden, wie Sie das gerade schon mal im Vorfeld diskutiert haben. Und wenn man sich fragt, was bringt man da ein in eine solche Diskussion, dann ist natürlich erstens die Frage, warum sollen denn Frauen führen und führen Frauen anders? Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt für viele der Dinge, die wir besprechen und in unserem Thesenpapier verarbeitet haben. Wir brauchen eben in den Führungsebenen beide Perspektiven, nämlich die männliche und die weibliche. Und für die Frauen spricht sicherlich die soziale Kompetenz, die Kommunikation und Konsensfähigkeit, als auch die offenere Fehlerkultur und die wesentlich größere Selbstreflexion. Also in diesem Sinne habe ich mir überlegt, was kann man tun? Und habe mir gedacht, auch aus Gesprächen mit anderen Frauen kommend, dass die Erfahrungen ganz ähnlich sind und dass man das vielleicht am besten ein bisschen systematisiert. Und da war die Idee von Interviews gar nicht so weit. Die konnte ich nicht selber machen, das geht natürlich einfach nicht. Und da brauchte ich einen erfahrenen Menschen, und den habe ich dann in Herrn Sack gefunden, der, wie Sie eben schon beschrieben haben, natürlich in der Personalberatung eine riesige Erfahrung hat, und habe mich gefreut, dass er diese Idee aufgegriffen hat und mit mir zusammen dann dieses Thesenpapier hergestellt, wenn man das so sagen darf. Also eine Sache, wo meine Erfahrung reingeht und die Expertise von Herrn Sack.
Frau Beißigel, Sie haben gesagt, Sie können da durchaus auch auf eigene Erfahrungen aus dem langen, auch sehr erfolgreichen Berufsleben zurückgreifen. Herr Sack, Sie haben ja so mehr die Außenperspektive als Mann, der stark vermittelt und Führungskräftinnen auch sucht. Können Sie denn Ähnliches beitragen aus Ihrer Perspektive zu dem, was Frau Beißigel beschrieben hat?
Ja, vielen Dank. Zunächst mal, ich möchte gerne mit einem positiven Aspekt beginnen. Ich glaube, dass eine Sache inzwischen immer besser gelingt, nämlich durch eine hohe Erwartungshaltung, dass Frauen in Führungspositionen, Wissenschaftseinrichtungen gehören, gelingt es immer häufiger auch tatsächlich, die obersten Positionen mit Frauen zu besetzen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein müssen, aber immerhin sind wir zum Beispiel bei den obersten, bei den größten 50 Universitäten inzwischen bei einem Frauenanteil an der Spitze von etwa einem Viertel. Ich glaube, dass sich das positiv weiterentwickelt wird. Aber wenn ich dann Schicksale wie die von Frau Beißigel oder anderen Präsidentinnen, Rektorinnen oder Direktorinnen sehe, die entweder nicht wiedergewählt werden oder zurücktreten oder zumindest ihre Perspektive an der jeweiligen wissenschaftlichen Einrichtung nicht mehr wahrnehmen können, dann mache ich mir große Sorge. Denn das kann zu einem gewaltigen Backlash führen, den wir auch in der Wirtschaft sehen, nach dem Motto, naja, schau, wir haben es ja schon immer gewusst, die können halt nicht so gut führen, was ich für absolut grundfalsch halte. Und deswegen hat es mich ebenfalls sehr gefreut, liebe Frau Beißigel, dass wir uns getroffen haben zu dem Thema und uns überlegt haben, wie können wir das etwas systematischer, wenn vielleicht auch nicht streng wissenschaftlich, adressieren. Und was wir gemacht haben ist, was ich gemacht habe, ist, ich habe höchst vertrauliche Interviews mit Personen, mit Frauen geführt, denen die dieses Schicksal ereilt hat, und habe genau versucht zu verstehen, was war vor der Wahl, wie sind diese Personen ins Amt gegangen, was haben sie konkret gemacht, wie haben sie das getan, was haben sie erreicht, was haben sie nicht erreicht und wie kam es dann letztendlich zur Nicht-Wiederwahl, zum Rücktritt oder zum Ausscheiden. Dafür war es wichtig, dass ich eine sehr hohe Vertrauensbasis zu den Personen hatte. Und um das Methodische noch abzuschließen, ich habe dann ebenfalls mir von diesen betroffenen Referenzgebern nennen lassen, höchst vertraulich. Das war beeindruckend, dass die Personen mir auch durchaus kritische Wegbegleiter genannt haben, mit denen ich dann ebenfalls höchst vertrauliche Interviews geführt habe. Und aus diesem habe ich versucht herauszukristallisieren, was sind vielleicht auch individuelle Fehlentscheidungen gewesen, die natürlich auch bei Frauen passieren, wie auch bei Männern. Aber was sind die wirklich dahinterliegenden Trends, die es für Frauen deutlich schwerer machen, im Wissenschaftssystem oberste Rollen einzunehmen? Und das haben wir dann, Frau Beißigel, ja miteinander diskutiert.
Wir werden ja gleich dann auch über die Thesen sprechen, die dabei entstanden sind. Aber zunächst, Frau Beisiegel, eine ganz grundsätzliche Frage. Das Gender Bias ist das eine, aber kann die Debatte darüber dann nicht bei konkreten Fällen dann auch ganz schnell zu so einer Art Whitewashing, schlechter Führung werden? Es kann ja auch einfach sein, dass es durchaus auch schlechte Chefinnen in der Wissenschaft gab und vielleicht verstecken die sich dann ja anschließend hinter dem Gender Bias.
Kann natürlich immer passieren. Also kein Mensch ist unfehlbar und dieses Argument, was Sie jetzt bringen, wird natürlich auch gern mal hervorgezogen. Aber man muss sich einfach angucken, wie ich es eben schon gesagt habe, führen Frauen anders. Und das ist schon auf zwei Ebenen interessant. Einmal ist der gesamte Ansatz der Führung anders. Frauen sind eben, wie ich eben schon sagte, machen das partizipativer und denen geht es weniger um die Macht, sondern die Macht der Gestaltung und das dann auch mit den Universitäten. Und diese Art, es gibt auch da gute Bücher zu, ist einfach so, dass es schwer akzeptiert werden kann. Wenn man wie in Göttingen 275 Jahre lang männliche Präsidenten hatte, dann ist es immer schwer, wenn jemand kommt, der einen ganz anderen Anspruch hat an diese Position und sich nicht nur um die Professoren kümmert, und ich sage jetzt bewusst Professorin, sondern auch um die gesamte Universität mit allen ihren Mitgliedern. Und das ist auch für Doktoranden zum Beispiel dann schwierig, also wenn man jetzt die Position einer Professorin nimmt, dass die Doktoranden es nicht gewohnt sind, dass eine Frau da ist, die dann auch mal sagt, so geht das nicht. Und Frauen sind viel ehrlicher im Umgang mit Mitarbeitern und sagen auch mal, das ist vielleicht nicht so gut. Also die haben ja keine Netzwerke, sondern gehen ehrlich und pragmatisch und sachlich an die Dinge ran. Und das ist ungewohnt für viele, insbesondere für junge Männer, die als Promovierende kommen. Also das ist ein relativ diffiziles System, was dann bei dem anderen Führungsstil dazu führt, dass sehr schnell Mobbing vorgeworfen wird oder falsche Führung oder fehlende Betreuung, die dann doch ganz gerne von männlichen Kollegen aufgegriffen wird, weil sie ebenfalls kein Verständnis für diese andere Art der Führung haben. Also hochdiffizil. Und ich glaube, natürlich gibt es Fälle, wo Frauen nicht richtig führen, aber das primäre Problem, was Herr Sack eben auch beschrieben hat, ist eher, dass der Führungsstil so deutlich anders ist und wir brauchen einen Kulturwandel.
Herr Sack, jetzt hat Frau Beisiegel eben beschrieben, wie weibliche Führung ist und hat dann gesagt, so Dinge wie, ist ehrlicher, sie ist vielleicht auch direkter. Hat sie gerade im Grunde männlichen Führungsstil mit Recht sehr stark kritisiert?
Naja, natürlich. Letztendlich gibt es hier einen Unterschied. Ich teile da völlig die Einschätzung von Frau Beisiegel. Männliche Führungspersönlichkeiten, gerade in Wissenschaftseinrichtungen, führen mehr über Netzwerke, über Beziehungen nach innen, durchaus auch nach außen. Frauen orientieren sich stärker an den Zielen für ihre jeweilige Organisation. Und da sind wir genau schon bei einem Punkt, der Wissenschaftseinrichtungen ja besonders macht. Wissenschaftseinrichtungen, ich nenne das manchmal, die haben ja letztendlich eine teilfunktionale Governance-Struktur. Nicht? Es ist höchst partizipativ, es gibt auch sehr gute Gründe dafür, aber es ist extrem schwierig, Wissenschaftseinrichtungen zu führen, weil sie im Gegensatz zu Wirtschaft oder anderen Organisationen relativ wenig über Prozesse führen, sondern sie müssen überzeugen, überzeugen, überzeugen. Und das tun sie natürlich am besten in Netzwerken, die sie vielleicht idealerweise auch schon haben. Und da sind Männer an dieser Stelle überlegen. Frauen orientieren sich eher an den Sachthemen, an den wirklich sachlichen Zielen der Organisation. Nochmal, wir reden hier von überwiegend und mehr. Auch Männer orientieren sich auch an den Sachthemen. Aber da ist schon ein Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern. Und da ist der Unterschied, dass ein Hochschulrat beispielsweise ist ja kein Aufsichtsgremium, das dann beurteilen würde, ob die Präsidentin, Direktorin tatsächlich objektiv die Ziele der Organisation mit Hartnäckigkeit verfolgt hat, so wie das vielleicht in manchen Wirtschaftsumfeldern der Fall wäre. Sondern wird natürlich auch geschaut, ist die Person ja, ist sie beliebt oder hat sie sich gut vernetzt intern. Das heißt, um mal den negativen Begriff des Kungelns zu tun, ich sehe viel häufiger männliche Kandidaten bei der Wiederwahl oder auch bei der Erstwahl, dieses Kungeln zu betreiben, jetzt im Negativen genannt, Das heißt, Allianzen aufzubauen, Versprechungen zu machen, du wirst Vizepräsident oder um euch, liebe Studierende, kümmere ich mich. Und ja, ihr wollt auch noch, dass Deutschland aus der NATO austritt. Auch dafür werde ich mich einsetzen. Macht ja viel Sinn für einen Präsidenten, oder? Während Frauen eher das Sachliche in den Vordergrund rücken, vielleicht auch etwas klarer ansprechen, wo die Schwächen der Organisation sind und damit häufiger scheitern. Da ist meines Erachtens in der Tat ein Unterschied.
Ich finde, wir haben jetzt ja ein interessantes Paradox, Frau Beisiegel. Auf der einen Seite ist der weiße alte Mann ja eigentlich ein Auslaufmodell. Zumindest in den moderneren gesellschaftlichen Teilen wird klar gesagt, wir brauchen eine andere Art von Führung, die partizipative Führung. Wir brauchen eine andere Art und Weise, an Probleme heranzugehen. Andererseits sind wir jetzt in einer sehr krisenhaften Zeit und da ist in vielen Bereichen, teilweise glaube ich auch in den Universitäten, in Wissenschaftseinrichtungen, die Sehnsucht nach einer starken Führungspersönlichkeit da. Und da wird oft Männern unterstellt, vielleicht auch aufgrund ihren Netzwerken, dass sie eher in der Lage sind, diese krisenhaften Zeiten zu durchschreiten. Wie kann man so ein Paradox auflösen?
Ja, das ist ja nicht einfach. Aber erstens hat mir diese neue Governance, die Gedanken zur neuen Governance und der partizipativen Führung sehr viel Hoffnung gegeben und mich sehr stimuliert. In der Tat ist es aber so, dass, was Sie jetzt sagen, dass man in Krisensituationen immer an eine starke Führung denkt. Wenn man aber ein bisschen mal schaut, was die UN-Frauenkonferenz zum Beispiel gesagt hat, dann, und ich verkürze das natürlich jetzt, ist es so, dass wenn wir nicht wirklich mehr Frauen in Führungspositionen haben, dann wird das mit der ganzen Umsetzung der Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsstrategien und ja, der Demokratie sehr schwer, weil eben diese Perspektive der Frauen, die eben, ja, wenn man so will, empathischer ist, teamorientierter, kommunikativer und so weiter, wenn man die nicht hat, dann bleibt es bei dem Herrschaftsdenken. Ich verkürze das alle und sage es ein bisschen, ja, sehr, sehr konkret. Aber das ist, glaube ich, das Problem, was sich heute ergibt, dass wir nicht weiter dem nachhängen dürfen, dass ein starker Mann an der Spitze immer richtig ist in Krisenzeiten, sondern die konsensorientierte Art von Frauen ist durchaus in Krisenzeiten eine ganz wichtige Komponente. Und ich würde mir wünschen, dass man das überall mehr erkennt.
Sie haben insgesamt 12 Thesen gemeinsam formuliert auf der Grundlage der Gespräche, auf der Grundlage dessen, was Sie herausgefunden haben im vertraulichen Erfahrungsaustausch mit Frauen, die in Führung waren und sind. Und die können jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich auch selber im Blog auf der Website anschauen. Ich will deshalb nur so 2, 3 rausgreifen. These Nummer 2, Frauen bauen einen Schutzwall gegen Diskriminierung auf. Das klingt, Frau Beisiegel, jetzt erstmal gar nicht so empathisch und partizipativ, einen Schutzwall aufbauen. Das klingt eher so nach der Art, lasst mich bloß in Ruhe, ich gehe auf Abstand zu euch. Nicht so gut für Führung, oder?
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den Sie rausgreifen, den Herr Sack reingebracht hat durch seine Interviews und den ich sehr interessant finde, weil man es selber nicht so empfindet, was ja manchmal so ist, wenn es um solche Schutzwelle geht. Aber in der Tat ist es so, dass man natürlich abgehärtet ist, wenn man da an die Spitzenposition kommt. Denn man erlebt unzählige, ein Biased Diskriminierung. Also insofern ist das etwas, was einen härter macht, bis man da oben ankommt. Und das ist ganz offensichtlich so, dass man dadurch auch eben einen Schutzwall hat, der dann heißt, dass man sich schneller in einer Verteidigungsposition empfindet und das dann nach außen hin auch offensichtlich zum Ausdruck bringt. Das ist etwas, was ich jetzt sehr gerne im Mentoring einsetze, um junge Frauen darauf aufmerksam zu machen, dass es zwar gut ist, einen Schutzwall aufzubauen, aber dass das keine hohe Mauer sein darf.
Herr Sack?
Ich würde da noch gerne hinzufügen wollen, zu diesem Schutzwall-Thema, dass Frauen vermutlich auch auf dem Weg an die Spitze immer etwas besser sein müssen oder zumindest in der Vergangenheit besser sein mussten als die vergleichbaren Männer. Und damit natürlich letztendlich auch Frauen an die Spitze gekommen sind, die sich auszeichnen durch ein starkes intrinsisches Leistungsmotiv. Das ist was Gutes, aber das ist genau wiederum auch etwas, was auf den Punkt einzahlt, was Frau Beisiegel vorhin erwähnt hat. Nämlich, dass vermutlich Männer etwas machtorientierter sind und Frauen leistungsmotivierter sind. Das heißt wiederum, dass Frauen stärker im Durchschnitt auf das Wohl ihrer Organisation, der anvertrauten Organisation, sich ausrichten, während männliche Kandidaten doch in vielen Fällen auch ihr eigenes Wohl, nämlich das Verbleiben an der Spitze, stark mit in den Fokus nehmen.
Ist denn das automatisch schlecht? Also ich meine, das eigene Wohl im Blick zu haben, das lehrt uns an der Stelle jetzt ja vielleicht auch der Kapitalismus, ja, bringt am Ende auch der Gesamtheit, der Gesellschaft was. Wenn ich immer nur altruistisch unterwegs bin, ist das vielleicht nicht unbedingt die beste Motivation, um erfolgreich zu sein.
Aber Altruismus heißt dann, ist dann nicht das Gleiche, wie wenn man sich um die Einrichtung oder die Universität kümmert. Das hat ja mit Altruismus ja nichts zu tun, sondern mit für die Sache oder für die Einrichtung zu arbeiten. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Ebenen.
Und ich würde hinzufügen, wir sehen doch auch gerade in der Politik, dass das Voranstellen des eigenen politischen Erfolgs und Überlebens von den Zielen eines Landes vielleicht nicht immer hilfreich ist, oder?
Absolut. Also ich will mich jetzt auch mal an dieser Stelle outen. Ich arbeite selber mit einer weiblichen Präsidentin zusammen und es ist fantastisch. Also es ist viel besser, die Art und Weise der Führung, die ich dort erlebe, als ich das vorab erlebt habe in einigen Bereichen. Aber jetzt eine ganz wichtige Frage. Sie sagen, dass Frauen oft keine Netzwerkerin sind. Liegt das nicht auch zum Teil einfach an den Biografien, die sich doch häufig unterscheiden? Wir haben die Leaky Pipeline zum Beispiel in der Familiengründungsphase, wo häufig Frauen immer noch aus dem Wissenschaftssystem herausfallen. Sie können die Karriere nicht machen. Sie haben auch oft abends nicht die Zeit, weil sie eben doch noch mehr Care-Work machen als dann die männlichen Kolleginnen und Kollegen. Ist das also etwas, was nicht nur daran liegt, dass man letztendlich im System Fehler hat, sondern dass man letztendlich das gesamte Karrierewesen, die gesamte Art und Weise der Aufteilung von Care-Work und klassischem Job etwas stärker noch forcieren müsste?
Naja, es kommt ja ganz drauf an, wenn Sie jetzt angucken, die Generation, die jetzt in Führungspositionen ist, so wie ich jetzt war, wir haben keine Hochschullehrerinnen gesehen, also wir haben nur Männer gesehen. In den ersten Tagungen, auf denen ich war als Biochemikerin, waren nur Männer. Das heißt, mit wem sollte ich denn netzwerken? Ich meine, erstens, es gab kein Netzwerk für Frauen. Und als ich da im Wissenschaftsrat war und in der HRK als Präsidentin im Präsidium, dort in der HRK, da habe ich Frauennetzwerke angefangen zu gründen. Und dann merkt man natürlich, dass Frauen da gar nicht gewöhnt sind, Netzwerke zu haben, aus den genannten Gründen. Dazu kommt, dass Frauen sehr viel negative Erfahrungen mit dem Kummeln, was Herr Sack eben angesprochen hat, der männlichen Netzwerke haben und daher dann auch gar nicht so key drauf sind, solche Kummelnetzwerke zu haben. Das heißt, die Netzwerke, die Frauen bilden, müssen auch ganz anders sein, um nämlich genau das, die Perspektive der Frauen, die eben kein Kungeln und sachorientiert, um das kurz zu sagen, sind, die dann zu nutzen und sich gegenseitig zu unterstützen, ohne zu kungeln. Also das sind ganz wichtige Komponenten, die jetzt für die entstehenden Netzwerke von Frauen in Führungspositionen wichtig sind. Und es gibt ja jetzt zunehmend welche, auch in der Industrie, wie die FIDA und solche Geschichten. Also da passiert jetzt mehr, aber es ist relativ natürlich, dass Frauen aus diesen beiden Gründen sehr vorsichtig sind mit Netzwerken.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, was Frauen auch selbst besser machen können, also das Prinzip selbst Netzwerke einrichten, vielleicht auch eine gewisse Vorsicht überwinden dabei. In Ihrem Thesenpapier wenden Sie ja viel Zeit auf, auch über Lösungen zu diskutieren. Herr Sack, was müssen wir denn jetzt tun? Was kann man tun? Noch weiter? Also Netzwerke aufbauen ist eine Möglichkeit. Was braucht es noch, Herr Sack?
Naja, also erstens mal braucht es natürlich eine gewisse Geduld, weil wie wir jetzt schon an der Diskussion sehen, das ist kein Phänomen, wo es die berühmte eine Silver Bullet gibt und das macht man und dann hat man da alles gelöst. Es sind verschiedenste Faktoren und es ist natürlich auch eine in den Organisationen tief verwurzelte Vorbehalt gegen weibliche Führung. Man darf ja nicht vergessen, und das sind wiederum wissenschaftliche Studien, die auch außerhalb des Wissenschaftsmanagements durchgeführt wurden. Sowohl Männer wie auch Frauen haben nun mal bewusste und unbewusste Vorbehalte gegen weibliche Führung und damit sind Organisationen, die eine weibliche Führung haben, auch immer in der Situation, dass wenn dann mal was schief geht, und das tut es ja schließlich häufig, das ist ja selbstverständlich, dass dann bei einer weiblichen Führung bewusst und unbewusst auch daran gedacht wird, dass da eine Frau an der Spitze ist. Das heißt, was müssen wir tun? Also erstens mal natürlich alles das, was gerade diskutiert worden ist im Sinne von Unterstützungsmöglichkeiten, Netzwerke für Frauen, Mentoring-Austausche. Ich meine, Frau Weisiegel, da sind Sie ja auch unglaublich aktiv und viele andere Frauen im Wissenschaftsmanagement. Das ist hervorragend. Zweitens, wir müssen an diesem Unconscious Bias-Thema in den Organisationen arbeiten. Und das ist ein mühsamer Weg, gerade weil wir in Deutschland ja bei dem Thema Frauen in Führungspositionen grundsätzlich noch nicht so weit sind. Also es gibt ja andere Länder, die sind da schon weiter. Wir tun sie auch in der Wirtschaft schwer. Wir haben uns ja auch jahrelang dagegen geweigert zu sagen, vielleicht braucht man an manchen Stellen auch mal eine Quote, um ein Stück weiterzukommen. So, das heißt, diese Unconscious Biases zu adressieren, ist mühsam und kleinteilig. Ein wichtiger Bereich, wo man das tun kann, sind natürlich in der Tat auch Findungskommissionen. Und da wird es ja auch schon teilweise gemacht. Da gibt es gewisse Schulungen auch, um zumindest im Fall einer Rekrutierung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Universität darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Unconscious Biases gibt. Und der andere Punkt ist, ich glaube, wir müssen, und da gibt es ja auch grundsätzlichere Überlegungen, an das Thema der Governance von Wissenschaftseinrichtungen nochmal ran. Nicht nur im Sinne von, ist die Governance ideal, um wirklich wissenschaftliche Exzellenz zu erzielen, sondern auch angesichts der Frage, sind die Governance-Strukturen von Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland womöglich nachteilhaft für Frauen in Wissenschaftspositionen? Und das ist eine Diskussion, die, denke ich, sowohl unter entsprechenden Expertinnen und Experten wie auch in einer Breite geführt werden sollte.
Als großer Fan der Kommunikationspsychologie ist natürlich das Thema Bias ist für mich hochinteressant, auch für die Soziologie. Sie haben den Unconscious Bias angesprochen, aber gibt es nicht auch eine andere Art von Bias, die eintreten könnte? Frau Beisiegel, auch nochmal an Sie gewandt. Brauchen wir nicht auch so eine Art Confirmation Bias, dass wir einfach erkennen, wenn sehr viele Frauen als Führungskräfte wie Sie erfolgreich sind, dass das auch das Mindset grundsätzlich von Organisationen verändert?
Ja, wenn es genug sind, wird es das sicher ändern. Aber ich glaube, wenn wir uns fragen, was wir tun müssen, dann können wir nicht immer nur versuchen, die Frauen sozusagen zu unterstützen durch alle möglichen Geschichten, sondern wir müssen einen Kulturwandel herführen. Und Kulturwandel heißt, dass wir Männer und Frauen ändern müssen. Und der Governance-Punkt, den Herr Sack eben gemacht hat, ist dafür ja sehr entscheidend. Denn auch die Männer müssen sich ändern, wenn es eine neue Governance gibt, so wie eben beschrieben. Und dazu, glaube ich, ist es extrem wichtig, das ist auch schon angesprochen worden, dass wir Transparenz in allen Verfahren haben. Wir haben am Anfang über den Fall Bovin gesprochen. Und da ist es eben eine große Frage, wie transparent waren denn die Verfahren dort? Das ist, glaube ich, das, was wir immer im Auge haben müssen, denn dann wird es auch objektiver und es kann weniger gekungelt werden. Die anderen beiden Punkte von vielen, die es gibt, möchte ich ansprechen, dass wir wirklich bei dem Kulturwandel darauf achten müssen, dass das neue Management, die neue Governance einen großen Wert da auf Kommunikation legt, auf eine bessere Fehlerkultur und vor allen Dingen, dass es eine Leistungsorientierung gibt, die nicht umgangen werden kann, indem ich der Freund vom Freund bin. Das sind so drei der vielen Punkte, die da eine Rolle spielen. Aber dieser Kulturwandel, da muss man wirklich aufpassen, dass es nicht immer heißt, wir unterstützen die Frauen. Denn Frauen sollen ja nicht so werden wie die Männer, sondern Frauen sollen ja in der neuen Governance ihre Perspektive und ihre Art zu führen einbringen. Und dann soll es eine 50-50 geben. Und ich glaube, da wären wir wesentlich weiter.
Ich glaube, es ist ja so, wie Sie sagen, Frau Beisiegel, auch Männer müssen da an der Stelle etwas ändern, sich verändern, etwas ändern. Und darum muss Ihnen auch klar werden, was Sie selbst davon haben, von dieser anderen Führung, weil manche Männer es vielleicht eher so erleben werden, wie es soll ihnen was weggenommen werden. Was sagen Sie Männern, warum profitieren die von weiblicher Führung?
Die einzelnen Männer profitieren wahrscheinlich weniger als die gesamte Gesellschaft oder die Wissenschaftseinrichtungen in unserer Diskussion. Und in der Tat habe ich in vielen Diskussionen mit Männern gemerkt, dass sie einfach überhaupt nicht bereit sind. Und ich rede jetzt nicht immer über alle, sondern natürlich über die Mehrheit der Männer, mit denen man so spricht, dass sie in der Tat nicht bereit sind, ihre Governance zu ändern. Und ich glaube, wenn man mal die Governance-Papiere von Herrn Sack anguckt, dann sind wenige Männer, die das wirklich auch unterstützen, eine solche Änderung in der Governance. Also nicht mehr hier der Präsident mit der Macht, die er sozusagen im hierarchischen System nutzt, sondern partizipative Führung und all die Sachen, die wir genannt haben, die eher Erfolg in dem Team, in der Einrichtung bringen, aber nicht so sehr den Vorteil für den Einzelnen, also für den Mann, der dann an der Spitze steht. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess und ich denke, wir haben uns vielleicht zu lange daran konzentriert, Frauen zu unterstützen und so. Es sollen wirklich nicht Frauen und Männer werden, sondern es sollen beide Perspektiven einfließen. Und das ist schwer den Männern, die das noch nicht so lange oder die sich damit noch nicht so lange beschäftigen, klarzumachen. Das merke ich immer mehr in Diskussionen. Und dann wird natürlich schnell schräg geguckt und gesagt, jetzt kommt die schon wieder mit ihrem anderen Führungsstil. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen schätze ich Herrn Sack so sehr, dass auch Männer das Thema ansprechen, dass die Governance sich ändern muss und dass das von Vorteil der Frauen sein kann. Das muss in jeder Findungskommission, das muss in jeder Uni, das muss in jeder Governance-Veranstaltung, in jeder Weiterbildungsveranstaltung muss das thematisiert werden.
Das passt jetzt perfekt zu einer Frage, ja vielleicht an Herrn Sack auch nochmal. Viele Frauen sind jetzt in den vergangenen Jahren auf Führungspositionen gekommen, wenn man ihre Zusammenstellung an systemischen Problemen klar und deutlich sieht. Könnte man da zu dem Ergebnis kommen, das ist eine tickende Zeitbombe?
So würde ich das nicht sehen, weil ich würde sagen, das Glas ist ja halb voll und halb leer zugleich, nicht? Aber lassen Sie uns doch einfach mal auf das Thema halb voll schauen. Also erstens mal, es gibt ja viele Gründe, sich dem Thema Gender Diversity in Führungsrollen anzunehmen. Aber ein ganz wichtiges für mich ist, dass Diversität für innovationsgetriebene Wissensorganisationen wie Hochschulen, Universitäten oder auch außeruniversitäre Einrichtungen, das ist doch kein Selbstzweck, das ist doch sinnhaft, denn Diversität bringt unterschiedliche Perspektiven, bringt letztendlich damit, ich sag mal, unterm Strich am Schluss besseren wissenschaftlichen Output für den Euro, der ausgegeben wird. So, und ich denke mal, dass wir haben uns jetzt darauf fokussiert, wo die Barrieren und die Schwierigkeiten sind. Wir wissen aber auch alle, dass es wunderbare Beispiele gibt, wo sich wissenschaftliche Einrichtungen unter weiblicher Führung hervorragend entwickeln. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine Balance auch in der öffentlichen Diskussion. Einerseits die Probleme und Herausforderungen, die wir auch versucht haben, in diesem Thesenpapier zu adressieren, klar anzusprechen, zu diskutieren und dann zu Änderungen zu kommen. Manche leichter, manche sehr schwer, aber umgekehrt, und das ist ja vorhin schon durchgeklungen, auch durchaus eben die Erfolgsfälle zu zelebrieren, ohne dabei dann auch natürlich besonders herauszuheben, dass es jetzt Frauen sind, sondern einfach, dass das dann eine Normalität wird.
Zelebrieren Sie doch mal Erfolgsfälle, Herr Sack. Zelebrieren Sie mal ein, zwei Erfolgsfälle.
Ja, ich denke mal, wir haben doch heute sowohl im universitären Bereich wie auch im außeruniversitären Bereich einige fantastische Frauen an der Spitze, die jetzt auch inzwischen schon Wiederwahlen gemeistert haben und die ihre Organisation nach vorne gebracht haben. Und ich denke mal, diese Fälle, jeder kennt sie, die sind doch dann die positive Seite dieser Medaille, über die wir gerade sprechen.
Und ich glaube, in der Öffentlichkeit ist ja das AWI, also das Institut in Bremen, Meereswissenschaften mit dem Forschungsschiff, sehr bekannt. Und das wird seit langer Zeit von Frauen, also zwei Frauen nacheinander geführt. Und ich glaube, das ist ein sehr erfolgreiches und in der Öffentlichkeit sehr wahrgenommenes Institut, Helmholtz-Institut.
Habe ich noch eine Frage an Sie beide. Man hat das Gefühl, dass durch das verstärkte Fragen, also nach Wissenschaftskommunikation, dass das durchaus Frauen auch sehr viel näher liegt als vielen Männern. Also Sie haben Frau Boetius, können man vielleicht nennen, auch die ja sehr gut als Kommunikatorin aufgetreten ist. Und viele Frauen haben auch die Kommunikationsstrukturen ihrer Einrichtung verändert. Ist das ein Treiber für weibliche Führungskultur, dass mehr Wissenschaft kommuniziert werden muss?
Ich glaube, ja. Man kann nicht ganz einfach und kurz sagen. Ich glaube, das ist deutlich ein Treiber und da spielen Frauen auch eine sehr, sehr wichtige und interessante Rolle.
Und ich würde sagen, es ist nicht nur die Kommunikation von Wissenschaft in die Gesellschaft, es ist die wirkliche Verankerung von Wissenschaftsorganisationen in der Gesellschaft. Die Frage, warum gibt der Steuerzahler so viel Geld aus für wissenschaftliche Einrichtungen, ist eine, die in den vergangenen Jahren lauter geworden ist. Und sind wir uns doch mal klar darüber, das wird in den kommenden Jahren mit zunehmenden Verteilungskämpfen um die Töpfe, wird es natürlich noch wichtiger werden. Deswegen geht es wirklich darum, dass jede wissenschaftliche Einrichtung auch eine klare Aussage hat dafür, warum zahlt der Steuerzahler eigentlich dafür, dass wir diese Wissenschaft hier betreiben können? Was haben wir davon als Gesellschaft? Und das ist ja nicht etwas, wo man sagt, das ist dann nur die Translation in Patente und irgendwie Ausgründungen. Es ist eine breitere Sache. Natürlich sind es auch die Nobelpreise und es ist die wissenschaftliche Erkenntnis und es ist Beiträge zu einer gesellschaftlichen Weiterentwicklung insgesamt. So, das sind alles Themen und ja, vielleicht könnte man die Hypothese haben, dass Frauen an der Stelle vielleicht auch noch eine größere Sensibilität für die Wichtigkeit dieses Elements ist.
Herzlichen Dank. Am Ende unserer Podcasts haben wir immer noch die Gelegenheit für ein oder zwei Bildungsfun-Facts. Also ja, Aspekte, Geschichten, Anekdoten, Wissen, das mit dem Thema unseres Gesprächs zusammenhängt. Und tatsächlich haben wir, glaube ich, heute gleich zwei Fun Facts. Jeder von Ihnen möchte einen beisteuern. Bei Siege, möchten Sie anfangen?
Ja, das mache ich gerne. Und es ist natürlich nicht alles Fun, was wir an Fakten, was ich als Fakten erlebt habe. Aber als Präsidentin wurde ich von der studentischen Verbindung eingeladen, dass ich dort als Präsidentin in Göttingen, dort einen Vortrag zu halten. Und da es keine rechtsextreme oder schlagende Verbindung war und ich ja auch für alle Studierenden da sein wollte, habe ich über mein Sekretariat zugesagt. Ich komme also gerne. Statt sich aber über die Zusage zu freuen, kam ein Schreiben zurück, ob ich denn nicht meine Rede auch schriftlich reingeben könnte, denn in der Verbindung seien Frauen nicht erlaubt. Ja, Pech gehabt, das habe ich natürlich nicht gemacht und die jungen Männer hatten wohl nicht damit gerechnet, dass die Präsidentin zusagt.
Lessons learned, hoffentlich bei den jungen Männern dieser Verbindung, denn das ist ja wirklich ein Bild von einer ganz vergangenen Zeit, das man da hat. Herr Sack, haben Sie denn noch etwas ergänzen zu einem weiteren Fun Fact?
Ja, vielleicht noch eine kleine Anekdote aus meinem Erfahrungsschatz aus dem Bereich der Wirtschaft von vor etlichen Jahren. Und zwar zum Thema, können Männer eigentlich die Durchsetzungsstärke von Frauen richtig einschätzen? Ich hatte ein Suchmandat für einen Konzern. Da ging es um große Geschäftsverantwortung im Anlagenbau. Und es hieß natürlich, wir brauchen unbedingt Frauen für diese Position. Toll. Ich hatte dann tatsächlich eine wunderbare spanische weibliche Führungskraft gefunden. Exzellenter Track Record. Wunderbare Frau. Stellte sie vor, da waren dann natürlich im Auswahlgremium zwei Männer gewesen, die dann ein Gespräch unter meinem Beisein mit ihr führten. Danach kritisierten sie zunächst das, sagen wir mal, nicht ganz so gute spanische Englisch, wobei ich hätte sicherlich auch das süddeutsche Englisch der beiden Gesprächspartner diskutieren können. Und dann sagte der eine, ach, ich weiß nicht, ich glaube, die ist nicht durchsetzungsstark genug. Dann sagte der andere, ach, das ist interessant. Ich habe mir eher gefragt, ob sie vielleicht zu durchsetzungsstark ist. Und die beiden Herren einigten sich darauf, dass irgendwas mit der Durchsetzungsstärke nicht richtig war.
Ja, also ich würde sagen, da sieht man, am Ende muss man das dann wahrscheinlich doch mit ziemlich viel Humor nehmen, was man da erlebt bei dem Thema Frauen in Führungspositionen der Wissenschaft und den Vorurteilen, die einem da begegnen. Und vor allem ist es auch eine wunderbare Gelegenheit zum Weiterdiskutieren, Ihr Thesenpapier. Und genau dazu möchte ich jetzt nochmal alle Zuhörerinnen und Zuhörer einladen. Diskutieren Sie doch mit im Blog, bei den Kommentaren. Schreiben Sie, was Sie meinen zu den Thesen. Ergänzen Sie gerne, widersprechen Sie, unterstreichen Sie. Ich glaube, dass Ulrike Beisiegel und Norbert Sack sich da sehr drüber freuen werden, wenn sie das tun, wenn die Diskussion an der Stelle noch ein bisschen an Tempo gewinnt. Ganz herzlichen Dank, Frau Beisiegel. Ganz herzlichen Dank, Herr Sack, dass Sie mit uns heute gesprochen haben, dass Sie Ihre Thesen diskutiert haben und auch zur Diskussion stellen. Ganz herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch unsererseits.
Und damit sind wir am Ende dieses Gipfels der Bildung. Der nächste kommt bestimmt auch da. Den Hinweis und auch die Frage, die Bitte, wenn Sie Themen haben, wenn Sie Vorschläge haben für spannende Personen, mit denen wir sprechen sollten, sagen Sie es uns. Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir Sie bald wieder begrüßen können zu einem weiteren Gipfel der Bildung. Machen Sie es gut. Mein Name ist Jan Martin Viada und
Patrick Honecker. Tschüss, machen Sie es gut.
Tschüss.
Tschüss.